Die letzte Flasche. Der Genuss-Podcast.
Von und mit Clemens Hoffmann. Hallo und herzlich willkommen. Wunderbar, dass ihr wieder dabei seid. Die Sommerferien sind vorbei und ich bin nochmal in Hamburg. Mein heutiger Gast ist ein schreibender Koch. Einer, der nicht für zahlende Gäste im Restaurant kocht, sondern eben für die Leserinnen und Leser seiner Kochbücher und seiner Kulinarik-Kolumnen, zum Beispiel in der Effilée und auch in anderen Magazinen. Sein Blog Nutri Culinary gehört zu den meistgelesenen deutschsprachigen Genussseiten im Netz. Er stammt aus Süddeutschland, lebt aber nun schon weit über 20 Jahre in Hamburg. Es ist der wunderbare Stefan Paul.
Vielen Dank.
Wie das alles angefangen hat mit dir und der Kulinarik, was alles draus geworden ist und wo das noch alles noch hinführen kann, darüber sprechen wir gleich erst einmal. Aber wie gut, dass du heute Zeit für mich hast, lieber Stefan. Herzlich willkommen bei Die letzte Flasche.
Ich freue mich sehr und herzlich willkommen in Hamburg.
Vielen Dank. Erste Frage, wie kommt das V in deinen Vornamen?
Das hat meine Mutter da reingeschmuggelt. Es soll wohl aus dem Kroatischen sein und man munkelt, meine jungen Eltern, die damals noch Studenten waren, sind immer ins ehemalige Jugoslawien und haben sich dort am Strand vergnügt und irgendwann kamen sie dann zurück und dann kam ich.
Ach, ja, das ist eine wunderbare Erklärung jedenfalls. Die großen Ferien sind vorbei, warst du verreist?
Ja, wir waren tatsächlich mit der ganzen Familie, mit allen Kindern am Gardasee und haben dort gecampt.
Wie viel Kulinarik passt bei dir in den Urlaub?
Oh, sehr viel. Also auch gerade, wenn ich jetzt sage, ich war im Campingurlaub, dann heißt das natürlich, dass wir trotzdem einen kleinen Bungalow dort hatten mit zwei Platten. Und ich bin immer wahnsinnig inspiriert von den Märkten, wenn ich im Urlaub bin. Und darum wird bei uns auch immer im Urlaub wahnsinnig gerne gekocht.
Frisch gekocht auf zwei Platten aber nur.
Ganz genau, das geht aber wahnsinnig gut.
Ja, kann man eine Nudel machen und eine Soße.
Und Muscheln und dann kannst du dir später ein Fleisch darauf braten. Also das geht sehr gut. Zum Dessert noch Melone mit einem regionalen Käse. Fantastisch.
Was würdest du sagen, wie gut kannst du genießen?
Ich kann sehr gut genießen. Ich bin vor allen Dingen, bin ich ein wahnsinnig dankbarer Esser und Gast. Und mich zeichnet eine hohe Begeisterungsfähigkeit aus. Insofern denke ich, dass ich das ganz gut hinkriege.
Was gehört für dich bei Genuss dazu? Also ist das sehr stark auf dem Essen oder ist es für dich auch eine Atmosphäre, die zu Genuss beiträgt?
Es ist vor allen Dingen auch ein Wissen um die Dinge. Also es ist ein beständiges Lernen ist für mich Genuss und es ist ein Wissen um die Dinge. Das heißt, wenn ich etwas probiere und ich bin dann in dem Land oder bei der Erzeugerin oder dem Erzeuger, das beseelt mich regelrecht, wenn ich also zum Genuss auch noch was lerne. Das finde ich wahnsinnig schön.
Kann man natürlich im Urlaub super. Bevor wir das vertiefen, wird's Zeit, dass wir etwas ins Glas bekommen, denn bei Die letzte Flasche bringen ja die Gäste immer die Getränke mit. Eine letzte Flasche, eine besondere Flasche. Ich bin natürlich schon sehr gespannt, was du wohl ausgesucht hast.
Ja, ich habe etwas aus meinem Steckenpferdbereich ausgesucht. Ich bin ein großer Liebhaber von Sherryweinen. Ich liebe Sherry. Und ich habe uns heute mitgebracht, Solera 1842, ein Medium Sweet Very Old Oloroso Blend. Das ist was ganz Besonderes. Er ist also gesichert über 20 Jahre alt. Und ich habe den schon sehr lange bei mir stehen, weil ich immer jemanden gesucht habe, mit dem ich diese Freude teilen kann. Und Clemens, heute erwischt es dich.
Sehr schön. Ich mag sowas, aber das ist schon was Spezielles. So,
absolut, ne? Absolut. Wie überhaupt Sherry was ganz Spezielles ist. Also gerade als kochender oder genießender Mensch, Sherry eröffnet einem sowohl im Glas als auch in der Küche echte Aromenwunder, sage ich mal. Für mich ist Sherry ein bisschen auch wie so flüssiges Umami. Also kaum etwas funktioniert in der Küche besser als diese große Range an Sherry-Weinen, die es gibt.
Ja, da wird ja auch sehr viel mitgekocht, ne? Also genau. Das ist einfach wie ein Gewürz ja fast, ne?
Wir können ihn jetzt mal ein bisschen stehen lassen, absolut. Weil der war sehr lang in der Bouteille und er duftet aber schon, der ganze Raum ist jetzt schon erfüllt.
Absolut. Und,
mit diesem Duft.
Und sieht aus wie zwei Espresso eigentlich, wo die Crema weg ist, ne?
Sieht aus
wie... Also richtig dunkel.
Das ist richtig.
Oder? Ja. Filter, oder sagen wir mal eine abgestandene Cola, würde ich sagen.
Ja, es ist, also wenn man es dann gegen die weiße Decke hält, ist es tatsächlich auch ein bisschen Bernstein. aber tatsächlich auch schon sehr ins Dunkle changierend. Ich freue mich jetzt schon allein aufgrund des Duftes darauf gleich mit dir anzustoßen.
Da kommt echt einem schon was ordentlich hier in die Nase. Wie hat es denn mit dir angefangen mit dem Sherry?
Das ist ungefähr vor 10 Jahren war ich das erste Mal dort im Sherry-Dreieck und bin seitdem immer wieder hingefahren. Das ist etwas, mein erster Sherry, der hat mich so derartig erfüllt und geflasht, dass ich angefangen habe, mich damit wirklich intensiv zu beschäftigen. Und heute ist Sherry aus meiner Küche und aus meiner Genusswelt nicht mehr wegzudenken, gerade weil die Kombination mit Essen, Kochen und Genießen im Glas so wahnsinnig dicht ist beim Sherry.
Finde ich spannend, weil ich manchmal so den Eindruck habe, gerade Sherry ist ja so intensiv, dass es Gerichte ja auch dominieren kann oder erschlagen kann, also wenn Aromen von Gerichten. Ne? Deshalb finde ich interessant, dass du sagst, dass man es auch gut kombinieren kann dazu.
Ja, unbedingt. Also gerade dieser, den wir heute genießen dürfen hier, der bringt natürlich ordentlich Wumms mit. Es geht aber natürlich schon mit leichten Fino-Sherrys oder salzigen Manzanilla-Sherrys geht es schon los. Das einfach als Vorspeise mit ein bisschen Rauchmandeln und einem schönen Käse. Das ist auch schon ein Abendvergnügen für 2 bis 4 Personen.
Ja, aber du sagst ja nicht zu Unrecht, diese Flasche hat jetzt auch ein bisschen gestanden. Also man muss auch schon Lovers dafür finden, Leute, die das mögen. Ne? Also ich habe so im meinem Umfeld immer Schwierigkeiten, wenn ich Leuten sowas vorschlage, sowas zu trinken. Da gibt es viel so, ach nee, ist eher so ein Oma-Getränk oder eben eigentlich ein Kochwein, ja, was soll ich denn pur trinken? Ja?
Also diese Menschen verpassen was, das muss ich an dieser Stelle ganz deutlich einwerfen. Und es ist tatsächlich so, wenn du bei mir zu Gast bist, ich koche für meine Gäste immer mindestens 3 Gänge, drunter mache ich es nicht, sehr zum Leidwesen meiner Frau.
Wieso? Die kriegt doch wohl was ab, oder?
Doch, die sagt immer, könntest du nicht einfach mal zu einer Nudel einladen?
Ja.
Und ich, nein, das geht nicht.
Die Nudeln macht sich doch jeder eigentlich selber. Das denkt man immer, aber nee, machen auch viele Leute nicht natürlich.
Und in jedem Menü ist immer ein Sherry-Gang eingebaut. Da müssen meine Gäste durch. Wirklich? Das verstehen sie auch. Bis zu einer gewissen Qualitätsstufe und einer gewissen Schwere und Süße, die sich dann irgendwie im hinteren Teil einschleicht beim Sherry, gehen die Sachen, die leichten Sachen gehen gut.
Ja, okay. Und dann auch gekühlt auch, ne? Ein
bisschen. Unbedingt. Ja. Dieser hier ist jetzt 12 bis 15 Grad. Das ist ideal für Sherry. Die Finos mache ich sogar noch ein bisschen kälter, weil warm werden sie ja von alleine.
Ja, das ist wohl richtig. Vor allen Dingen immer jetzt im Sommer.
Oh.
Geröstete Nüsse kommen da. Und
süße, reife Früchte,
süße, Rosinen. Reife Früchte, rosiniert, so Feige auch.
Oh. Hm. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen und das kann Sherry.
Durchaus.
Wie dieser Wein sich im Mund öffnet, das ist ein ganz großes Theater.
Und was der auch an Salzigkeit jetzt hat, finde ich ganz spannend. Man denkt ja, es kommt eine Süßbombe, aber so ist es ja gar nicht.
Genau.
Man spürt schon den Alkohol auch, der ist natürlich da, ist ein aufgespritteter Wein. Ne?
Genau. Also er ist dann, wenn er abgefüllt wird, ist er bei 21 Volumenprozent. Ja. So ein Fino ist zum Beispiel bei 17, der geht wirklich gut als Vorspeise. Das hier ist ein wirklicher Begleiter zu Essen, zu Wein, zu Schmorgerichten, fantastisch. Und Medium Dry heißt bei Sherry einfach auch ganz oft, dass es gefällig ist, aber nicht zu süß.
Mhm. Weißt du das, Nerdfrage, wie viel Zucker der jetzt hätte, also so Medium Dry, wie viel das ist? Oder Medium Sweet, hast du gesagt, ne? Ist
es ja, genau. Medium genau, Sweet. Genau, ja. Medium Sweet, Sweet steht hier auf der Flasche. Ja. Den Zuckergehalt weiß ich nicht, aber es ist einfach ein Genuss, also eben gerade, weil er nicht zu süß ist. Und wir haben jetzt schon wieder 30, 40 Sekunden gesprochen und
er ist komplett
da.
Total.
Am Gaumen.
Ja. Wozu würdest du den trinken? Du hast eben schon gesagt, Schmorgerichte, Käse vielleicht?
Ja, unbedingt. Ne? Gereifte Käse ist eine Wucht. Mhm. Gereifte Käse ist eine Wucht und dann auch im Süßbereich. Also das ist sehr schön zu Gebäck. Das ist sehr schöne Begleitung zu Desserts. Das funktioniert
Schokolade
tatsächlich.
Oder eher sowas Cremiges? So
eher, was Cremiges.
Oder,
eher was
Creme
Cremiges.
Crema Catalana.
Ja, das wäre natürlich. Dann bliebe man auch im Land. Ja. Sehr schön, ja.
Ja, schön. Wenn du den jetzt auf der Zunge hast, weckt das auch Emotionen oder Erinnerungen nochmal an deine ersten Besuche da vor Ort? Oder kommt sowas hoch da?
Alles kommt hoch. Also das Sherry in diesem Dreieck um Jerez zu sein, ist ein solcher Genuss. Ich rate auch dazu, wenn man dort ist, besucht die Bodegas, das ist ein Erlebnis. Der Sherry reift ja in Holzfässern überirdisch und das zu erleben und das zu riechen vor allen Dingen. Darum geht's, in so eine Bodega reinzugehen und zu riechen, wie es da duftet. Und durch diese Strohmatten weht der laue Wind rein. Mhm. Die Fässer, dann diese, überall ist dieser Schimmel, der ja eine wichtige Rolle spielt, der Hefeflor. Und jede Bodega hat einen ganz typischen Hausgeruch. Mhm. Das begeistert mich.
Ja, und es scheint aber trotzdem ja so zu sein, dass der Sherry Absatzprobleme hat. Ja, ne? Ja. Und ich habe jetzt auch gelesen neulich, dass es Bestrebungen gibt, auch im Sherry-Gebiet, Stillweine ungesprittet jetzt zu machen.
Ganz genau.
Ne? Cool.
Ich begrüße es auch.
Das kommt. Also es wird ja trotzdem noch genug Sherry geben wahrscheinlich.
Ich denke auch, der Sherry geht uns nicht aus. Und die Palomino-Fino-Traube, die eigentlich so ein bisschen langweilig ist, die kann schon was. Und wenn man jetzt anfängt, Stillweine auszubauen und sich damit zu beschäftigen, ist das einfach, schöne Entdeckungen sind da jetzt schon zu machen. Und das ist einfach eine junge Generation, die sagt, wir leben jetzt, wir wollen unsere Weine jetzt trinken. Wir wollen sie ehrlich gesagt auch jetzt natürlich verkaufen. Und wir haben nicht mehr diese Kapazitäten, so lang zu warten. Und guckt mal, was man Tolles machen kann. Ich bin großer Fan von dieser Entwicklung.
Ja, finde ich auch super spannend. Ja, wie schön, dass der uns jetzt begleiten wird durchs Gespräch. Wir können ja auch immer mal wieder da reinschmecken, was sich tut. Du bist ja 1969 geboren und aufgewachsen zwischen Allgäu und Bodensee. Wonach schmeckte deine Kindheit?
Tolle Frage. Meine Kindheit schmeckte auf jeden Fall nach Keksen.
Ja.
Ich bin in Ravensburg groß geworden und da gab es die Tekrum-Werke. Ah. Und immer wenn die gebacken haben und ich habe mein Fenster am Schreibtisch aufgemacht, dann duftete das so verführerisch.
Tekrum, sind das nicht so Tiere, so gebackene Tiere?
Ja, auch. Tekrum ist vor allen Dingen also wirklich ein sehr, sehr altes Ravensburger Unternehmen, die weltbekannt geworden sind mit ihren Eiswaffeln und Eisrollen. Sind, glaube ich, am bekanntesten. Ah. Und die sind jetzt leider vor ein paar Jahren, ist Tekrum aufgekauft worden von Cambly. Und nun ist das alles Cambly und schmeckt anders, sage ich jetzt mal freundlich.
Okay. Da gibt es auch einen Werksverkauf wahrscheinlich, wo man sich dann die Waffeln holen kann.
Den gibt es immer noch, ja.
Okay, also nach Keks, was noch? Ich kann es auch anders formulieren. Wie genussfreudig war dein Elternhaus? War Essen wichtig bei euch zu Hause oder war das eher so Nahrungsaufnahme?
Irre wichtig. Also ich bin, und da bin ich meinen Eltern unendlich dankbar, in einem hochkulinarischen Haushalt aufgewachsen. Ich hatte es eingangs schon mal erwähnt, meine Eltern waren Studenten der Augenheilkunde, als sie sich kennengelernt haben. Und von ihrem ersten ersparten Geld haben sie sich ein Abo gekauft für diese Menüreihe. Das nannte sich Menü und dann kam irgendwie alle 2-3 Monate ein Band. Und da entstand,
wie ein Lexikon quasi.
Ja, wie so ein Lexikon.
Ja.
Ich habe ich jetzt gerade von meiner Mutter geerbt. Die hat gesagt, komm Junge, nimm mal mit. Ja. Du kannst ja jetzt mehr mit anfangen. Das ist schön. Und in diesen Bändern, die waren wirklich also opulent mit tollen Fotos und so. Da wurde richtig geguckt. Wir waren 3 Kinder, dann wurde ausgesucht.
Wirklich?
Man durfte ein Veto machen. Und wir wurden auch schon früh ans Restaurant testen rangeführt, weil es gab eine kleine orangefarbene Kladde, in die Kinder, sofern sie des Schreibens schon mächtig waren, nach jedem Essen auch schreiben durften, ob es ihnen geschmeckt hat und wie sie es fanden.
Wirklich?
Und wer noch nicht schreiben konnte, hat Blümchen reingemacht. Ganz ähnlich wie die Michelin-Sterne sahen die aus.
Ja, ganz ähnlich wie bei meinem Gast Wolfgang Fassbender,
ja.
Der ja auch schon früher die Pommesqualität im Restaurant mit seinen Eltern auch irgendwie im Heftchen festgehalten hat. Das finde ich ja einen irren Brauch. Das scheint irgendwie verbreiteter gewesen zu sein, als ich gedacht habe.
Ja, also ich habe das sehr geliebt, dass auch am Wochenende darüber gesprochen wurde, was man isst und so. Und es gab natürlich, meine Eltern waren unheimlich experimentierfreudig.
Ja.
Ich will an dieser Stelle nicht verschweigen. Es gab auch dunkle Phasen. Vollwertkost erinnere ich. Oder Spätzle. Also Kässpätzle ist ja wohl eines der schönsten Essen auf der Welt. Und wenn man die aber mit Vollkornmehl macht, ja, da hat der Spaß ein Loch. Ja. Und das steht auch in diesem kleinen Büchlein.
Okay. Und wurde auch so kuratiert eingekauft, irgendwie, wie man es heute macht, so fürs Brot in den übernächsten Ort fahren? Oder war damals in Ravensburg noch die Welt so in Ordnung, dass man noch den Bäcker besuchen konnte?
In Ravensburg war die Welt definitiv noch in Ordnung. Da musste man keine langen Wege gehen. Und auch bis heute ist es in Ravensburg so, dass die halt so einen Wochenmarkt haben, wo irgendwie der ganze Alpenraum auch irgendwie seinen Stand hat. Und diese Nähe zum Bodensee und Dreiländereck macht kulinarisch unheimlich Spaß und Sinn bis heute.
1988 hast du dann eine Kochlehre gemacht, direkt in der Sterneküche bei Albert Boulay in Waldhorn in deiner Heimatstadt Ravensburg. Wie kam das? Es ist ja eigentlich, also wenn nach dem, was du gerade erzählt hast, nicht so überraschend.
Ist nicht so überraschend. Meine Eltern hatten aber andere Pläne mit mir.
Ja, klar.
Und ich ehrlich gesagt auch. Also ich wollte eigentlich immer Journalist werden. Meine Eltern wollten, dass ich halt auf jeden Fall das Abitur mache und dann sehen wir mal. Ja. Und dann stellte sich aber raus, ich war ein sehr guter Schüler, sprachbegabt vor allen Dingen, aber ich hatte keinen Sinn für Logik. Mathe, Chemie und Physik waren meine Endgegner.
Willkommen im Club.
Und die haben mich regelmäßig in die Knie gezwungen. Ich bin in der 7. Klasse einmal sitzen geblieben und dann in der 11. Klasse wieder. Und da sagten meine Eltern damals, also uns reicht's jetzt, Junge, such dir einen Job. Und das habe ich gemacht.
Ja, und sag mal ein paar Worte zu deinem Lehrmeister. Der war ja auf seine Art auch ein Innovator, ne?
Ja, Albert Boulay war vor allen Dingen ein Feingeist. Also für ihn war Kochen immer auch ein Lebensstil, eine Haltung. Das hat er uns auch vermittelt, schon als junge Köchinnen und Köche, die gerade erst das Rüstzeug lernten. Das war ihm ganz wichtig.
Was ist damit gemeint, eine Haltung?
Das ist alles. Das ist, wie deine Schuhe geputzt sind, wenn du zum Service erscheinst, welches Hemd du trägst, wie du dich in deiner Freizeit gibst. Also das alles hat er uns schon sehr nahegelegt, dass das alles doch irgendwie Stil haben sollte. Und später ist das auch für mich ein Grund geworden, aus der aktiven Gastronomie auszuscheiden, weil ich diesen Geist in nur wenigen Küchen damals, Ende der 80er, muss man sagen, finden konnte.
Aber nochmal zu Albert Boulay, sag mal so ein paar ikonische Gerichte.
Großer Verdienst ist natürlich die Einführung der euroasiatischen Küche.
Der Fusion.
Also der Fusion-Küche und der euroasiatischen Küche. Zusammen mit André Jäger von der Fischerzunft Schaffhausen, die beiden Männer waren befreundet und es war auch nicht so weit entfernt. Mhm. Das sind eigentlich die zwei, die angefangen haben, die damals noch gültige Nouvelle Cuisine aufzuweichen und zu erweitern, um japanische oder asiatische Kochtechniken und Aromen. Und insofern kam ich auch mit, als 17-Jähriger habe ich schon mit Miso gearbeitet, mit Wasabi, all die Dinge, die heute die interessierte Genießerin, der interessierte Gourmet ganz selbstverständlich zu Hause stehen haben. Das war für uns ein Neuland und ich habe das aufgesogen wie ein Schwamm. Also meine Leidenschaft zu Japan, die ja meine gesamte Arbeit auch prägt, die kommt daher.
Ah ja, und wie kam das zu dem? Also das ist ja nicht gegeben, dass man in Ravensburg da auf die Idee kommt, Miso zu verwenden in den 80ern. Also was war seine Verbindung? Hat er selber in Japan gelernt oder hatte der irgendwie, was waren die Einflüsse?
Der ist viel gereist und ich glaube, das hat ihn dann beflügelt und in André Jäger hat er da auch ein gutes Pendant gefunden. Die beiden haben sich da toll ausgetauscht und das begründet. Und was mich sehr stolz macht, Albert Boulay ist vor beinahe auf den Monat genau 10 Jahren sehr viel zu früh gestorben. Ich hätte mir gewünscht, er könne diese ganzen Entwicklungen noch erleben. Er prägt bis heute, und das sind auch die Köche, die das im Interview noch ab und an fallen lassen. Tim Raue und Juan Amador sind heute bekennende Boulay-Jünger. Und Juan Amador war in meiner Lehrzeit auf dem Entremetier-Posten. Und wir dachten immer, was ist denn mit dem falsch? Was will der denn? Wir hatten ja keine Ahnung.
Du warst dann ja noch in verschiedenen Küchen danach. Otto Koch, Le Gourmet in München, Franz Raneburger, Bamberger Reiter, Interconti, Hugenotten. Also immer auch so ein bisschen dieses auf Sterne kochen, ne? War das dir wichtig, so damals, so dieses, die Qualität voranzutreiben? So hat dich das irgendwie angefeuert? Irgendwie war das wichtig für dich?
Ja, am Anfang war das gar nicht so wichtig und heute würde ich es auch noch viel konsequenter machen und tiefer tauchen. Also das ist das Einzige, was ich denke, dass ich im jugendlichen Leichtsinn viel zu spät angefangen habe, mich wirklich mit Kulinarik auseinanderzusetzen. Wir hatten dann natürlich auch noch andere Themen in dem Alter und so. Aber was mir immer gefallen hat, war dieser Rausch, war dieses Schicken, war dieses, wenn die Gäste dann ein Feedback gegeben haben, das hat mir wahnsinnig gut gefallen, für andere gut zu kochen. Das war auch sehr schnell ein Motiv in meinem privaten Leben. Ich habe sofort angefangen, Gäste in meine kleine Butze einzuladen, für meine Eltern zu kochen. Also es ging immer darum, anderen Leuten mit Essen eine gute Zeit zu bescheren.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe auch lange so einen Supper Club gehabt und irgendwie immer für 12 Leute gekocht. Und das ist ja der Spaß irgendwie da dran, ne? Das zu teilen. Was hat man davon, wenn man das nur für sich selber macht oder nur für zwei?
Ja? Ganz richtig.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Du bist dann 95, hast du bei der Essen und Trinken angeheuert, ne? Dieser Kochzeitschrift.
Genau.
Warum?
Weil mir der Ton nicht mehr behagte in der Küche. Es waren Zeiten, in denen auch Gewalt in der Küche wirklich noch an der Tagesordnung war. Auf meiner letzten Station war das so deutlich, dass ich wirklich schon damals, ich beschreibe das auch in einem meiner Kurzgeschichtenbände in einer Erzählung, dass es mir einfach ein Rätsel war, wie Menschen, die so etwas Feines und Filigranes auf einen Teller bringen, so grob und dumm und fahrlässig sein können miteinander in der Küche. Das hat sich für mich ausgeschlossen. Ja. Da war der Cliff zu Albert Bulli, der sagte, Kochen ist auch Stil.
Und Haltung.
Und Haltung.
Ja. Und wenn man das selber nicht einlöst, wenn man da rumspringt wie ein Rumpelstilzchen und andere zur Schnecke macht, das hat für dich nicht zusammengepasst. Da warst du damit aufgegessen sozusagen mit diesen Zuständen da, den Arbeitsbedingungen. Das war so für dich der Hauptgrund? Oder auch noch dieser Wunsch, Journalismus kribbelt mich noch?
Ganz genau. Also ich habe damals immer geschrieben. Also ich habe wahnsinnig viel geschrieben für niemanden, nur für die Schublade. Und als ich dann aufgehört habe, meine letzte Station war bei Franz Ranneburger in Berlin, im Bamberger Reiter. Und als ich da raus bin, habe ich gesagt, so jetzt müssen wir Dinge ändern und dann bin ich nach Hamburg gekommen und habe angefangen, Marathon zu laufen und habe mich auch…
Also auch so eine Häutung, so eine persönliche, so eine
Häutung.
Private Häutung.
Auf allen Ebenen, also in der Persönlichkeit. Ich hatte ein großes Glück, hier so wahnsinnig gut aufgenommen geworden zu sein in dieser Stadt, die ich bis heute liebe. Also ich bin immer treu geblieben. Das war eine schöne und erbauliche Zeit. Und ich bin natürlich trotzdem in den 5 Jahren, die ich bei Essen und Trinken gearbeitet habe, bin ich kaum rausgekommen aus dieser Rolle, in der Versuchsküche zu sein. Was gut war, war, die Oldies hatten schon keinen Bock mehr zu reisen. Und damals gab es noch richtig gute Pressereisen. Und da habe ich in diesen 5 Jahren wirklich die Welt gesehen. Aber wenn ich zurückkam, haben die immer gesagt, naja, aber schreiben, wieso soll der denn jetzt darüber schreiben? Das ist doch Quatsch.
Ja, interessiert doch nicht.
Und da musste ich mich freischwimmen. Und das gelang mir tatsächlich erst viele Jahre später mit meinem ersten Erzählband, wo dann Redaktionen anriefen und sagten, Herr Paul, könnten Sie vielleicht über Essen so schreiben, wie Sie es da in Ihrem Buch gemacht haben? Das war so ein Schlüsselmoment.
Also das heißt, du warst bei der Essen und Trinken schon auch Koch. Du hast erst Rezepte ausprobiert
Rezeptentwickler,
quasi. Oder entwickelt.
Genau. Man nannte es Rezeptentwickler mit Redakteursvertrag. So nannte man das.
Und was macht ein Rezeptentwickler, für die es nicht wissen?
Der denkt sich Rezepte aus, die dann für die nächste Ausgabe kommen. Also es werden Themen verteilt. Wer macht jetzt die Frühlingsküche?
Spargel.
Oder den Spargel oder das große Sommergrillen.
Ja. 20 Rezepte Sommergrillen.
Genau.
Ja, wie macht man das denn?
Das ist ja bis heute dieser kreative Akt, den ich eigentlich nicht richtig erklären kann. Auch heute noch, wenn ich eben mein Kochbuch angehe, dann setze ich mich hin, dann studiere ich erstmal total viele andere Kochbücher. Mhm. Dabei geht es aber nicht ums Abschauen oder so. Es beflügelt mich und plötzlich taucht da ein Kohlrabi auf und plötzlich kommt eine Idee zum Kohlrabi. Und das immer verknüpft mit dem Thema des jeweiligen Buches. Und so entsteht dann mit der Zeit eine Liste.
Mhm. Du hast schon gesagt, das waren noch gute Zeiten, ne, für Printmagazine damals.
Ja, goldene Zeiten. Wir hatten Bertelsmann Genussscheine. Also wir hatten quasi so eine halbe Aktie da immer und 13. Monatsgehalt. Und es war auch sehr lustig, als ich dort angefangen habe. musste ich Frau Jahr eine Woche lang, das war noch unter
Verlegerin, Angelika Jahr.
Ich freue mich, dass ich sie noch so aktiv erleben durfte, musste ich eine Woche Essen aufholen zum Thema Frühling. Dann bin ich immer mittags mit meinem Tablett hin, habe ihr das hingestellt und Freitag sollte ich also zum Vorgespräch kommen. Und dann sagte sie, Herr Paul, also wir sind ganz begeistert von Ihnen, wir würden Sie gerne nehmen. Was sind denn Ihre Gehaltsvorstellungen? Und damals war das so, ich kam gerade aus Berlin, ich habe als Postenchef zuletzt 600 Mark verdient und meine Bude am Nollendorfplatz hat 300 Mark gekostet. Das war mein Leben. Ja. Und dann sagte ich, ich weiß das nicht, sagen Sie was. Und dann nannte sie eine Summe und da blieb mir der Mund offen stehen. Das wiederum missdeutete sie und sagte dann, Herr Paul, das ist ja nur für den Anfang. Nach der Probezeit gibt es natürlich mehr.
Ja, dann hast du Ja gesagt, dann musstest du Ja sagen. Gesagt, genau. Ja. Wie toll, ja. Klingt wie Opa erzählt vom Krieg, ja. Also, es ist also eine komplett andere Zeit, ja. Also, ich meine, wie viele Food-Titel sind eingestampft worden inzwischen?
Ja. Und ich habe das auch die letzten Vorkommnisse, als Gruner und Jahr dann an RTL verscherbelt wurde, das hat mich schon persönlich bewegt, auch nach all den Jahren noch. Das ist schon mein Stall gewesen, muss ich sagen.
Seit 2000 dann die Selbstständigkeit, also als Autor für Zeitschriften, für Magazine. Wie ging das mit diesem Kochbuchschreiben denn los?
Das wiederum verdanke ich einer berühmten österreichischen Kollegin, nämlich Katharina Seiser, die damals im Brandstätter Verlag dieses wunderbare Buch Österreich vegetarisch geschrieben hatte. Und die rief mich irgendwann an und sagte, wir kannten uns so über Bloggerbeziehungen, und die rief mich an und sagte, Stefan, möchtest du nicht Deutschland vegetarisch machen? Und dann sagte ich, nee, also auf keinen Fall, wie soll das denn gehen? Mhm. Und dann habe ich aufgelegt und dann habe ich nachgedacht und dann wurde es immer wilder. Und
da kamen schon Rezepte.
Dann habe ich schon angefangen, in meiner Kochbuchbibliothek zu suchen und kam schnell auf den Trichter, Mensch, wir haben ein so reiches Erbe an vegetarischer deutscher Küche. Der Speck war immer drin. Wenn du den rausnimmst, hast du einen Kanon der vegetarischen Küche. Tipptopp. Und das war so mein erstes reguläres Kochbuch.
Mhm. Kannst du mal drei Rezepte daraus sagen, die da so drinstehen? Also traditionell, aber ohne Speck.
Peter und Jupp zum Beispiel aus Köln. Dieser
Wen?
Peter und Jupp.
Ach, Peter und Jupp.
Dieser Möhrenstampf. Dann habe ich zum Beispiel hier, ich liebe Grünkohl. Und ich habe dann da einen Grünkohl gemacht, den ich kombiniert habe mit gebratenen Pfefferbirnen, die mit ganz viel schwarzem Pfeffer in Butter gebraten wurden. Da fehlt es absolut an nichts.
Kein Pinkel, keine Grützwurst reingebröckt, gebrockt.
Genau, und das hat mich, also diese Reise hat mich selber begeistert und beflügelt und bereichert.
Du hast ja eben schon gesagt, also das wäre jetzt so das Thema, wie schreibt man ein Kochbuch eigentlich, dass du dich erstmal aus Vorhandenem erstmal was aussaugst. Ist es denn so, dass du Ideen entwickelst für ein Kochbuch oder kommen die Verlage mit Ideen?
Mein erstes Kochbuch war natürlich definitiv eine Verlagsidee.
Eine Bestellung.
Und später habe ich mir einen Namen gemacht als Trüffelschwein im Trendbereich. Also wir waren zum Beispiel 2013, habe ich mit Auf die Hand das erste Buch zur neuen deutschen Streetfood-Küche geschrieben.
Als es noch keiner so nannte, oder?
Ganz genau. Ja. Vor allen Dingen, das war auch von unserer Seite gar nicht so geplant. Das war meine Antwort auf den damals beginnenden Brotback-Hype. Und ich selber kann keine Brote backen. Es ist mir zu akkurat, es dauert mir zu lange. Wenn was schief geht, gibt es keine Abkürzung. Mich macht's nervös. Also dachte ich, mach doch ein Kochbuch, wo du mal was Schönes drauf machst auf die ganzen Brote. So ist das eigentlich entstanden und wir waren überrascht vom Erfolg. Ähnliches gelang mir später nochmal mit meinem ersten Japan-Buch. Da habe ich einfach die Zeichen der Zeit gesehen, habe gesehen, Mensch, es machen immer mehr Ramen-Bars auf. Die Leute begreifen langsam Japan über Sushi hinaus. Und das erste Japan-Kochbuch ist auch sofort ein Riesenerfolg bis heute.
Trends, wie wichtig ist da Social Media, Internet für dich?
Mittlerweile sind mir Trends gar nicht mehr so wichtig, sondern ich achte auf Strömungen. Das heißt Dinge, die auch nachhaltig bleiben. Trends sind oft wirklich kurzlebige Pop-Phänomene und Strömungen wie zum Beispiel diese wirklich neue Regionalität, die aber auch über den Tellerrand guckt mit Fermentation, mit japanischen Techniken, Umami, Koji, was plötzlich alles kommt. Das sind Dinge, die verändern unsere Alltagsküche und die sind gekommen, um zu bleiben. Und das ist eigentlich das Thema, was mich jetzt immer mehr interessiert.
Sag mal einen Trend, der wieder verpufft ist. wo wir alle irgendwie hinterhergelaufen sind, aber was eigentlich sich nicht etabliert hat.
Also verpufft würde ich nicht sagen, ja, bei den Trends, die mich interessiert haben, war es aber zum Beispiel das Craft Beer ist gekommen und ist geblieben, aber es ist nicht mehr so ein Riesenthema, sondern es ist eine Erweiterung für Menschen, die das lieben. Und ich denke, Ähnliches wird auch mit dem Naturwein passieren.
Ja. Oder mit den, ist schon passiert, glaube ich. Also abgesehen von der Bubble in Berlin oder so, wo immer noch die Gastro sehr stark da drauf geht. Aber wenn man so in Deutschland guckt, denke ich auch, ist es eher eine Nische.
Aber es ist eine ganz tolle Nische. Es hat uns neue Geschmackswelten eröffnet. Absolut. Die Boys and Girls werden immer besser und die können nicht viel produzieren. Also ist es gut, dass alles immer verkauft wird. Und wer das mag, so wie ich, der hat seine Riesenfreude an diesen Weinen.
Und was ja eine mega Strömung oder ein Trend war der letzten Jahre, levantinische Küche.
Ja.
Würdest du sagen Trend oder schon Strömung? Also es ist ja nicht wirklich, ich frage das, weil ich gerade in der Vorbereitung, ich habe natürlich auch gearbeitet, habe ich mal deinen Hamschukka gemacht, Lammhack mit Tomate und
mit dem Hummus,
mit Hummus drunter, habe ich auch gemacht. Ja, also das ist ja davon köstlich und davon inspiriert ja auch, oder?
Ja, und das wird uns sicher in einer gewissen Weise bleiben, weil das so tief durch Otto Lengi, so tief eingesickert ist in unsere kulinarisch interessierte Gesellschaft, das wird sicher bleiben. Aber diese Ländertrends, das ist eben sehr interessant, die kommen und gehen tatsächlich doch sehr stark. Zuletzt, wo ich dachte, die kriegen noch mehr Aufmerksamkeit, war die mexikanische Küche.
Ja,
Tacos. Und da glaube ich auch nach, also Tacos sind ja mittlerweile im urbanen Raum gehören sie zum Alltag.
Genau.
Da geht aber noch mehr. Und ich bin sehr gespannt, wo das hingeht. Und meine Prognose wird sein, dass ich glaube, jetzt ist bald mal, ich denke seit Jahren, dass sie dran sind, das Baltikum. Eine wahnsinnig gute Küche. Also von den georgischen Weinen bis zu den Schätzen Litauens, da kommt was auf uns zu. Wenn wir uns dafür interessieren und öffnen, das wird spannend.
Ja, wobei Georgien ins Baltikum kriegen wir nicht rein, aber als Begleiter vielleicht, als Getränkebegleiter, das stimmt. Georgische Küche, ich war letztes Jahr in Georgien, hat mich auch mega geflasht. Ich wusste es vorher schon, dass es mir gefallen wird, als ich so diese Supra-Fotos gesehen habe, stundenlange Gelage mit einem Tamadan, der irgendwie da als Toastmaster fungiert und man sitzt und sitzt. Und das Schönste in Georgien ist ja eigentlich, dass gesagt wird, der Gast kommt von Gott. Und so wird er auch bitte behandelt. Und so war es auch. Man wurde wirklich wie Gott behandelt. In jedem Restaurant, ja. Also eine wunderbare Gastfreundschaft und eine tolle Gemüseküche und Kräuterküche und gar nicht nur hier so Schaschlik und Grill und Fleischmassen und so, was man vielleicht denkt, dass es wäre. Durchaus auch, aber eben sehr viel auch tolles Gemüse. In der Produktqualität muss man auch sagen, die schwierig ist, hier zu bekommen. Ja. Ne? Ja. Wollen wir mal den Sherry nochmal zur Hand nehmen, bevor wir den hier so einfach links und rechts liegen lassen?
Ich habe den jetzt, wir sitzen ja hier in den Kaiserhappen-Studios. Ich habe hier diese Gläser, das sind quasi, sieht aus wie ein Weinglas, ist aber kein Stiel dran.
Ja, stimmt.
Ist jetzt für den Sherry gut. Prinzipiell aber gilt, die Sherry-Gläser, die wir noch kennen aus der Generation der Eltern und Großeltern, die benutzt man eigentlich nicht mehr, weil die den Sherry eigentlich eher einsperren. Ich empfehle, gerade wenn man anfängt mit den kühlen Finos, ein Weißweinglas ist ideal. Da geht jeder Sherry gut und offenbart sich mit seinem Charakter.
Also schön, ja. Also ich finde, er hat sich jetzt nicht besonders verändert. Ne? Also er ist einfach da, oder?
Also er ist da. Er ist ein bisschen säuerlicher geworden, habe ich den Eindruck.
Die Säure ist ein bisschen präsenter, das stimmt.
Und aber sonst immer noch nach wie vor dieses cremige Mundgefühl.
Der Alkohol ist nicht mehr so, für mich jetzt im zweiten Probieren, nicht mehr so dominant.
Ja.
Vielleicht auch eine Gewöhnung, ne? Aber fein. Ja, wir haben deine Kochbücher eben schon mal genannt. Du hast gesagt, es ging los mit Deutschland vegetarisch, dann auf die Hand, dann kam meine japanische Küche, dann noch ein Feierabendkochbuch.
Oh, schneller Stunde. Teller ist auch aus dem Effilé.
Genau, da wollte ich jetzt drauf kommen. Effilé, der schnelle Teller, eine Rubrik von dir seit wie vielen Jahren? Über 10 Jahren?
Ja, genau.
Eine der beliebtesten Rubriken in diesem Magazin. Was ist die Idee von schneller Teller?
Die Idee von Schneller Teller war gleich zu Anfang, ich habe die erste Ausgabe des Effilé-Magazins auf Nucci Culinary besprochen. Das hat der Vijay Sabre gelesen.
Herausgeber, der, ja, der Chefredakteur.
Genau. Und der dachte, Mist, dem ist all das aufgefallen, was auch mich nervt. Und er lud mich damals ein und ich bin natürlich nicht mit leeren Händen gekommen. Ich hatte diese Schnelle Teller-Idee eben einfach, damit die Leute etwas haben, was ihnen den Alltag erleichtert. Schnelle Gerichte mit einem Twist. Also da muss immer irgendwas passieren. Irgendwas muss sagen, ah, kenne ich, aber oh, ah, so zum Beispiel, das ist neu und anders. Und das ist wahnsinnig erfolgreich geworden. Ich freue mich und bin dankbar, weil ich sehe in den sozialen Medien, die schnellen Teller werden nachgekocht wie verrückt. Es vergeht, und ich bin sehr dankbar nochmal, kein Tag, an dem ich nicht irgendwo auf Instagram verlinkt werde mit und Menschen mit Freude meine Sachen nachkochen. Das ist mir auch als Kochbuchautor das größte Lob, was es geben kann.
Wie ist aber diese Idee entstanden? Also das, dahinter steht ja eigentlich, Kochen muss niederschwellig sein oder niederschwelliger oder so?
Ganz genau. Das prägt meine ganze Arbeit. Ich will eigentlich immer mit jedem Kochbuch, egal welches Thema da oben drauf steht, ich möchte Menschen zum Kochen verführen. Weil ich glaube, wer nicht kocht, verpasst wahnsinnig viel. Und Kochen ist ja auch, das ist etwas, das lassen wir ja nicht nur an uns heran, das lassen wir auch in uns herein. Und wenn wir wieder anfangen zu kochen, gewinnen wir auch wieder die Hoheit über das, was uns schmeckt und was wir genießen.
Aber viele Leute denken ja, sie haben zum Beispiel keine Zeit fürs Kochen, ne? Das ist ja immer so, nee, also wenn ich das, also jeden Tag kochen, wie macht ihr das denn überhaupt? Und so werde ich auch oft gefragt, ne? Weil wir kochen eigentlich auch jeden Tag, also zumindest einmal, ne? Und natürlich nicht immer ein Drei-Gänge-Menü und oft auch schnelle Teller, aber es gibt ja so viel, was man in 30 Minuten frisch kochen kann, ohne dass man sich irgendwie verrenken muss. Ne? Ja. Also das finde ich einen super schönen Ansatz, aber es scheint ja in den Köpfen trotzdem bei vielen Leuten noch nicht angekommen zu sein. Woran liegt das?
Ich weiß es nicht. Dieser Ansatz ist ja vor allen Dingen, und das ist auch super spannend mittlerweile, allgemein gut geworden. Also wenn du heute in eine Kochbuchabteilung gehst, dann ist die Hälfte der Shelves ist voll mit 30 Minuten Rezeptkochbüchern, die dir das versprechen.
Oder 5 Zutaten.
Oder fünf Zutaten. Oder irgendwie, es gibt immer einen Weg, um schnell und im Alltag irgendwie taugliche Sachen zu machen. Für mich sind die schnellen Teller waren sehr früh mit dieser Überlegung und dieser Philosophie. Und mir selber als Koch und Kochbuchautor sind die schnellen Teller auch der Weg, wirklich abseits jeder Thematik einfach mal zu zeigen, was ich zu Hause koche. Es ist super. Also mehr Stefan Paul als bei Schnelle Teller kannst du kaum kriegen. Ich beschäftige mich in den anderen Büchern mit Themen. Das hier ist Stefan Paul pur. Das ist, was ich koche, was ich mag. Und du siehst auch im Laufe der 10 Jahre, das kommt so wie Wellen. Jetzt irgendwie vor 2-3 Jahren fing an, jetzt fängt er an, alles erstmal einzusalzen. So, also man sieht auch meine Entwicklung in diesen schnellen Tellern.
Ja, das ist ganz dein persönlichstes Rezept wahrscheinlich. Ja. Ne? Ja, da sind wir schon bei dir als Koch. Für wen kochst du?
Ich koche jeden Tag für meine Frau. Kommen abends zusammen. Es ist jetzt nicht so romantisch, dass wir uns dann den Tag erzählen oder so, aber mir ist es wichtig. Und ich nutze diese Zeit, dieses abendliche Kochen, auch um Sachen auszuprobieren, die dann irgendwo in Bücher einfließen oder der nächste schnelle Teller werden.
Das verrätst du natürlich nicht und sagst, guck mal, habe ich extra für dich gekocht, Schatz.
Oh, meine Frau weiß mittlerweile ganz genau, was sie von mir zu erwarten hat und sie ist auch manchmal unglücklich. 2 Kritikpunkte, sie sagt, ich koche zu männlich, also ich würze zu doll. Und zu salzig. Und sie sagt, könnte es nicht auch eine Sache, die gut ist, zweimal geben? Und das ist leider nicht möglich.
Ach, das wollte ich nämlich fragen. Was für ein Koch bist du? Hast du ein gewisses Repertoire, das du wiederholst oder variierst?
Variiere.
Variieren schon.
Weil wenn die Soße einmal gelungen ist, dann ist es doch nächstes Mal sehr verführerisch, nochmal an diesem Gewürz zu drehen oder diese Zutat dazu zu tun. Oder es diesmal mit diesem Wein oder diesem Sherry zu versuchen, das begleitet mich. Und darum gibt es bei uns nie zweimal das gleiche Rezept.
Nie? Auch keine, weiß ich nicht, die Pizza?
Oh, die Pizza sowieso nicht, die entwickelt sich, also jede Pizza ist anders irgendwie.
Ja gut.
Ich habe ein Rezept, aber ist es irgendwie kommt ja doch immer was völlig anderes raus.
Ja, aber wenn man sagt so, heute hätte ich mal Lust auf deine Pizza, dann weißt du schon, was du machst. So.
Dann ist man ja schon zu spät mit heute. Also ich muss, wenn ich Pizza mache, fange ich ja 3 Tage vorher an mindestens, damit die schön reifen kann im kalten Kühlschrank. Ich arbeite dauernd noch mit der Hefe. Ich bin noch nicht zufrieden mit wie viel und wie wenig. Und ich arbeite mit den Mehlen. Also das ist die einzige, mein Zugang zum Brotbacken ist eigentlich nur die Pizza. Die Pizza begeistert mich. Da bin ich näher am Kochen dran und da arbeite ich dran. Und da habe ich auch mit verschiedenen Mehlen. Und das macht mir große Freude. Aber es ist niemals die Pizza, die wir dann irgendwie vor 3 Wochen hatten.
Ja. Aber es gibt ja manchmal auch so Gerichte, die sich so einschleichen, dass dann deine Frau sagt oder meine Frau sagt zu mir, du mach doch nochmal das tolle Hühnchen mit den Salzzitronen oder so. Ne? Das schmeckt mir und das reproduzierst du dann.
Ja, okay. Das ist jetzt also, so langweilig. Wenn ich jetzt eins nennen sollte, was es doch immer in der gleichen Form gibt, dann ist das lieben wir beide sehr, haben wir hier beim Italiener in Hamburg geklaut, Meeresfrüchte. In einer weißen, hellen Soße mit dicken Bohnen und Pasta. Das ist fantastisch.
Weiße, dicke Bohnen?
Ja, dicke Bohnen, geröstete Oktopus und dann die Pasta mit den weißen Bohnen in diesem wirklich leicht ist der nicht, mit einem Sud aus Weißwein und Butter. Das ist schon
toll. Ach so,
doll.
Butter. Ja. Butter führt zur weißen Soße. Ja. Okay, habe ich verstanden. Praxistipps sind mir auch immer wichtig im Podcast. Was sind deine Tipps für entspanntes, schnelles und frisches Kochen zu Hause?
Ich glaube, ich habe es gerade schon mal erwähnt, die Nummer mit dem Salz. Das bestimmt seit ein paar Jahren tatsächlich jedes meiner Rezepte beginnt damit, dass du irgendwas schnippelst und dann salzt und dann wegstellst. Und ich habe mit der Zeit gelernt, dass Dinge, die man salzt, einfach mit der Zeit besser werden. Und das hat meine ganze Art zu kochen gewandelt. Also wenn ich zum Beispiel eine Ratatouille mache, dann fange ich nicht an und schneide das Gemüse und jetzt koche ich die Ratatouille, sondern ich schneide morgens das Gemüse, salze das und stelle das beiseite. Was passiert? Die Gemüsewürfelchen sind durchgehend gesalzen. Die Eigenwürze ist emporgehoben worden. Die sind jetzt schon weicher geworden. Bei den Paprika merkt man das ganz deutlich. Die Tomaten zerfallen fast schon. Und die haben natürlich alle ein bisschen Wasser gelassen, aber das ist ja kein Wasser, sondern das ist purer Geschmack. Und das ist die Basis für die Gemüse. Wenn sie in die Pfanne kommen, schmürgeln sie erstmal im eigenen Saft. Toller geht es nicht. Das Gleiche bei Fisch. Der braucht natürlich.
Also Entschuldigung, das Salz wird gar nicht abgewaschen, sondern das hast du so in der Hand, wie viel Salz das ist?
Ich salze so, als würde ich es salzen.
Okay.
Also als würde ich
und wie lange steht das dann? Also du schneidest das dann Vormittag und dann kochst du das abends, 8 Stunden?
Nein, wie mein Tag ist. Also das kann 6 Stunden, das können 4 Stunden sein.
Das geht aber auch schon in 4 Stunden.
Genau, klar geht das
oder in 4 Stunden.
Das geht auch sogar in 2 Stunden, merkst du schon den Effekt. Okay. Die ganzen Gemüsesalate, die bereite ich auch vor, die sind viel bekömmlicher. Und vor allen Dingen, wir salzen ja oft viel zu wenig und zu spät, um dann im Nachhinein viel zu salzen.
Das ist ja
ungesund. Und da habe ich irgendwie für mich einen Weg gefunden, der mir viel Spaß macht und den ich mittlerweile in jedem Rezept an meine Leserinnen weitergebe.
Wochenendeinkauf oder spontan einkaufen?
Ich liebe einkaufen. Ich gehe ganz viel einkaufen. Also bei uns wir haben einen tollen Vorrat, das stimmt schon. Aber frische Produkte hole ich gerne und dann laufe ich auch noch mal 2 Meter mehr für das Brot. Und vor allen Dingen, ich habe das große Glück, ich wohne in der Nähe vom Isemarkt. Das ist ja sicher Hamburgs schönster Markt unter diesem S-Bahn-Viadukt. Und da gehe ich freitags hin. Egal, ob ich an dem Tag arbeiten muss, dann gehe ich eben schon um 8 hin und kaufe fürs Wochenende ein.
Mit einem Plan schon oder guckst du dann, was es gibt?
Manchmal mit einem Plan, wenn wir Gelüste haben. Ja, und zum Beispiel... Jetzt am Wochenende bin ich losgelaufen, habe zu meiner Frau gesagt, oh, heute Abend mache ich uns mal Fisch. Aber da wusste ich noch nicht, welchen. Und dann habe ich da bei so einem Fischer Seeteufelbäckchen bekommen. Und da habe ich natürlich zugegriffen. Ganz toll.
Oh. Muss man aber auch erstmal einen Fischhändler haben für. Ne? Also genau. Da seid ihr natürlich hier in Hamburg ein bisschen verwöhnt.
Ja, das ist so ein älterer Herr mit Kapitänsmütze, der steht in so einem ganz einfachen Wagen. Da steht nicht mal drüber, wie er heißt.
Ja.
Und er hat immer 5 Sachen. Und die sind aber da.
Sind immer gut wahrscheinlich auch.
Genau.
Nicht 30, die so semi sind. Cool. Ja, aber würdest du, jetzt als Tipp, würdest du den Leuten eher raten, macht euch einen Plan für die Woche und kauft das alles ein, also auch im Sinne von Beschleunigung und schneller Teller, oder macht das ruhig spontan und guckt in den Kühlschrank oder so?
Da kann man nichts raten, das ist eine Typenfrage.
Ja.
Das hat damit zu tun, wie du so bist, das hat mit deinem Alltag zu tun, mit den Belastungen. Eine Familie mit 3 Kindern kauft sicher anders ein als der Herr Paul, der hier einfach mal flott über den Markt läuft. Das muss man einfach wissen. Also ich habe ja dieses dicke Buch geschrieben, Kochen. Das war ja so mein Standardwerk der Küche vor ein paar Jahren. Und da habe ich aufgehört, den Menschen mit Bauernhof, Romantik und Markttagen, das habe ich einfach mal rausgeschmissen. Ich habe den Leuten, die sind alle 18 und geimpft, habe den Leuten gesagt, kauft ein, wie ihr könnt, auch wie es der Geldbeutel kann.
Absolut.
Das ist ja auch oft ein Thema für viele Menschen. Und insofern mache ich das nicht mehr. Ich mache, statt vorbeten, mache ich anbieten. Das ist mittlerweile, wie ich vorgehe.
Sehr sympathisch. Was sollte man denn immer an Zutaten im Schrank haben?
Olivenöl, Knoblauch ist für mich wichtig, Piment des Filet. Meine Frau sagt, wenn kein Piment dran ist, ist kein Rezept von Stefan Paul. Ja, aber tatsächlich ein gutes Öl, Pasta und Knoblauch, da ist ja schon mal viel gewonnen. Und dann, ich liebe Tomaten. In der Hochsaison, jetzt Spätsommer, das wird eine tolle Zeit, da fliegen immer Tomaten bei uns
rum. Was machst du dann mit Tomaten?
Ja, früh einsalzen. Um ganz was? Ernsthaft, bitte mal ausprobieren.
Ja, wirklich.
Tomate aufschneiden, flach hinlegen auf eine Platte.
Also einmal durch oder nee, so wie
Scheiben
so
schneiden.
So Scheiben.
Salzen, wie man den Salat salzen würde. Und dann lässt man den stehen.
Abdecken.
Kannst du machen. 4 Stunden vielleicht.
Ja.
Die Tomate kriegt so eine ganz besondere Zartheit. Sie ist hoch aromatisch. Wir haben ihr richtig geholfen, dass sie glänzen kann. Und jetzt, und das ist lustig, brauchst du eigentlich nur noch Olivenöl. Schon der Essig denkt man so, ach nee, wieso eigentlich?
Ja. Und Tomate hat ja auch Säure, muss man sagen, eine gute Tomate.
Absolut. Bringt ja Säure mit. Und dann, wir lieben nochmal viel rohe Zwiebeln drüber, die werden allerdings frisch aufgeschnitten. Und dann ist das schon ein schöner Abend.
Also Zwiebeln im Schrank schadet auch nicht,
Kartoffeln ist ja nichts, was, also das ist auch, da muss man mal eine Lanze brechen.
Ich habe ein Kind, ne? 8 Jahre. Also Kartoffelbrei geht immer so. Und dafür habe ich immer ein paar Kartoffeln da, ne? Also so, dass man frisch oder einfach ein paar Quetschkartoffeln machen kann.
Fantastisch.
Oder so, ne? Also so, selbst wenn du keine Idee hast, ein Salat und ein paar Kartoffeln, kann man auch ein gutes Gericht draus machen.
Also
bei uns sind immer Kartoffeln. Das ist vielleicht ein bisschen altmodisch. Aber
nee, überhaupt nicht. Ich merke nur immer, dass ich die Kartoffeln zu doll kaufe und dann liegen sie lang. Und ich habe leider da in unserer Altbaubutze, wir kriegen da nichts gekühlt oder dunkel gelagert. Und deswegen muss ich Kartoffeln tatsächlich auch immer am liebsten frisch kaufen. Aber dann hast du natürlich total recht. Kartoffeln, ein bisschen Quark dazu, Kartoffeln,
Leinöl.
Eine Dose mit Sardellen aufreißen, ein Genuss.
Ja, Kartoffeln völlig unterschätzt, finde ich auch. Das Tolle ist ja auch bei Kartoffeln, dann kochst du ein paar mehr und hast am nächsten Tag schon mal wieder eine Basis für Kartoffelsalat oder Bratkartoffel oder, ne, also da bleibt nichts über, das kannst du immer noch weiterverarbeiten, das wird nicht schlecht.
Absolut.
Ja. Was noch, was sollte man immer da haben?
Ich habe immer Senf da,
ich
habe Leidenschaft für Senf. Senf schmeckt wahnsinnig unterschiedlich und es gibt unterschiedlichste Qualitäten, die alle ihre Berechtigung haben. Ich habe immer mindestens 3 Gläser offen rumstehen und arbeite dann auch mit denen und freue mich eben an der Varianz.
So für Vinaigrette und sowas? Oder
alles.
Alles. Wo tust du denn sonst noch Senf dran?
Ja, pass auf.
Also ich mache eigentlich nur Salatsoßen mit Senf.
Ja, Salatsoße ist toll, aber dann gibt es ja auch die Senfsoße, die mit Senf gemacht wird.
Ja, stimmt.
Wird. Dann gibt es die Sauce Rotisseur, die Sauce Cribiche. All diese Dinge brauchen Senf. Und dann gibt es ein Rezept meiner Großmutter aus Fulda. Das ist sensationell. Ein gutes Brot, eine gute Butter und dann dünn Senf draufstreichen. Hör mir auf, das ist
Butterstille so mit Senf.
Oh.
Und dann so Dijon-Senf, so was Scharfes drauf.
Ich weiß nicht mehr, was Oma da hatte.
Ja, ja, okay.
Also ich mache den Dijon-Senf drauf, weil
schon
ich
scharf.
Die Schärfe mag und das ist toll.
Ja. Du bist auch Sonntagsbraten-Fan.
Ja.
Oder war es das?
Nee, bin ich nach wie vor.
Du isst noch Fleisch quasi.
Ja.
Ja.
Ja. Ciao. Ich esse noch Fleisch sehr bewusst und der Sonntagsbraten war damals eine frühe Form der Selbstregulation, dass man gesagt hat, ja, man kann nicht das nur erzählen, sondern man muss das auch mal in seinem Alltag gucken, dass man weniger Fleisch isst und dann aber was echt Gutes am Wochenende, was vielleicht auch noch, so wie der Sonntagsbraten auch damals schon historisch, noch in die Woche reingeht mit Resten, die dann irgendwo drin schwimmen oder eingearbeitet. Eine
Remoulade drüber oder so. Kalt aufgeschnitten.
Ja.
Ja, was mir erst aufgefallen ist, als ich jetzt deine Vita noch mal ein bisschen genauer studiert habe, du hast es eben auch angesprochen schon, du schreibst ja auch literarisch.
Ja.
Zitat von dir, an der Kulinarik lässt sich viel übers Leben erzählen.
Wie toll, dass du den Satz gefunden hast.
Wie meinst du das?
Ja, ich habe angefangen, Monsieur der Hummer und ich, das war mein erster Kurzgeschichtenband.
Wie hieß das, Monsieur?
Monsieur der Hummer und ich.
Monsieur der Hummer und ich.
Okay. Das ist im Mayrisch Verlag erschienen 2013. Ich habe immer schon geschrieben und seitdem sind eben noch ein Erzählband erschienen und ein Roman. Und es geht immer ums Essen, ums Trinken und um den Genuss. Weil das so eine wunderbare Basis ist, um rundherum Dinge passieren zu lassen. Und weil es natürlich auch meine Welt ist, in der ich mich auskenne.
Aber es ist jetzt nicht so Krimi. Es ist,
nein. Ne?
Das ist nicht der Mord am Herd oder so.
Nein,
nicht
gar
so,
nicht.
So platt nicht.
Nein, es sind eher immer Reisen, Länder und andere Küchen und dann passiert irgendwas. Und es ist, jetzt im Herbst erscheint mein dritter Erzählband. Die Kichererbsen der Signora Dolores. Und da entführe ich euch natürlich auch, wie könnte es anders sein, der Titel moderiert es schon ein bisschen an, nach Spanien. Und wir lernen Signora Dolores kennen, die ein bisschen tüdelig ist und in einem Garten aufwacht und nicht weiß, wie sie da hingekommen ist. Und dann wird sie von den jungen Leuten nach drinnen gebeten. Dann gibt's erstmal einen schönen Cherry.
Wirklich?
Und dann wird mit Cherry gekocht. Und dann kommen die Geister der Vergangenheit auf ganz wunderbare Weise wieder nach oben. Und sie trifft alte Freunde. Und so sind diese Geschichten. Also ich führe immer irgendwo rein. Und dann erzähle ich das große Ganze anhand eines Gerichtes.
Das ist aber jetzt eine Geschichte, oder ist das eine Sammlung von Geschichten?
Das ist eine Geschichte. Also das ist die titelgebende Geschichte, die ich gerade ein bisschen angeteasert habe.
Ja.
Es sind Kurzgeschichten.
Ach so, und da sind dann Kurzgeschichten drin.
Ja.
Also unter diesem Titel mehrere Geschichten.
Drin. Genau.
Ja. Ja, du bist ja jetzt so Mitte 50, ne? Ich habe ja gesagt, was soll noch draus werden, ne? Also du hast ja jetzt im Grunde mehrere Pisten, auf denen das so weitergehen kann, also mehr in die literarische Ecke oder wirklich bei den Kochbüchern bleibend oder beim Schreiben über Essen. Hast du da schon so ein Gefühl, wo dich das Leben noch so hintreiben wird und die Kulinarik?
Ja, das habe ich. Und ich bin dankbar für einige
Fernsehen.
Um Gottes Willen. Ich habe, das Altern hat mir beschert eine gewisse Gelassenheit und Souveränität, die ich sehr mag und die mir auch beruflich, ich bin jetzt seit 2000 selbstständig und das ist eine lange, lange, lange Zeit. Und
ich auch übrigens auch seit 2000.
Herzlichen Glückwunsch. Also ich empfinde das schon als eine enorme Geschichte und es hat sich in diesen über 20 Jahren so viel verändert und es verändert sich gerade rasant viel in dieser Zeit und einige Pisten, die ich gern gefahren bin, die vereisen langsam, wie zum Beispiel der Food-Journalismus, der sich löbliche Ausnahmen sind natürlich da, aber weitestgehend auf so einen Briefmarkenjournalismus reduziert hat mit kleinen Texten und Teasern. Und da merke ich, da muss auch ich mich verändern und habe ich auch Lust zu, weil ich glaube, diese großartigen Geschichten wollen weitererzählt werden, nur irgendwie anders und anderswo. Und meine Lösung war dafür eben, dass ich mit einem Kompagnon, der aus dem Marketing kommt und aus dem Agenturleben Kaiserhappen ins Leben gerufen habe. Das ist eine Agentur für kulinarisches Handwerk. Das ist auch im Untertitel, sagt es sofort, was wir tun und was wir auch nicht tun. Smarten Tourismus und die gute Gastronomie. Und wir kümmern uns um eine Sichtbarmachung unserer Kunden. Wir erzählen deren Geschichten. Wir bringen die nach vorne. Und ich finde, das ist eine schöne Aufgabe, die mich jetzt schon sehr erfüllt. Und ich habe Lust jetzt für diese neue Phase meines Lebens.
Super gut. Dabei belassen wir es. Die Danke. Stunde ist mit dir, ist total verflogen. Unglaublich, ja. Schon rum. Danke dir sehr für diese Einblicke in deine Arbeit, für diese vielen persönlichen Einblicke auch, die du uns gewährt hast, ja. Wir haben zusammen ein Glas Sherry getrunken, nicht die ganze Flasche. Genau. Ein Sherry Solera 1842 Medium Sweet aus den Bodegas
Valdespino,
ja.
Die heute zum Esteves Unternehmen gehören.
Motiviert mich auf jeden Fall auch meine Sherry-Vorräte mal wieder rauszukramen und die einfach mal wieder einzusetzen.
Ja, bitte Leute, Macht einfach mal die Sachen auf und kostet mal.
Genau, es muss ja nicht nur die letzte Flasche sein, es kann ja auch die vorletzte sein. Ihr wollt mir Feedback mailen, Gäste vorschlagen oder mir eure letzten Flaschen zeigen? Sehr gerne. Auf meinem Instagram-Account clemens-hoffmann. Die genaue Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, erzählt's gerne weiter und ganz wichtig, abonniert den Podcast. Das war's für heute. Esst, trinkt und genießt. Bis zur nächsten Folge.